Musik von Portico Quartet und Hanya Rani. Der Song heißt Nest. Der Sender heißt Radio Frei. Und hier geht es jetzt weiter im Gespräch mit Felix von der mobilen Beratung in Thüringen. Wir sprechen über extrem rechte Aktivitäten in den letzten Monaten hier in Thüringen. Ihr schaut als mobile Beratung auf die Aktivitäten der extrem rechten Szene in Thüringen, macht das ungefähr 3-4 Mal im Jahr, also pro Quartal einmal erscheint eine Zusammenfassung und dann ein Jahresrückblick. Nun möchte ich mal einen Blick werfen über die Thüringer Landesgrenzen hinaus, denn extrem rechte Parteien, Gruppierungen und so weiter gibt es natürlich auch bundesweit und wir haben zwei anstehende Landtagswahlen, am 6. September in Sachsen-Anhalt und am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern, und die Prognosen für beide Landtagswahlen nehmen die AfD in den Blick, denn die bekommt voraussichtlich die meisten Stimmen, gilt als stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 36% werden hier prognostiziert, in Sachsen-Anhalt sogar noch mehr, 40%. Wie blickt ihr als Thüringer mobile Beratung zusammen mit den anderen mobilen Beratungen, mit den Verbänden bundesweit auf diese beiden Landtagswahlen?
Genau, selbst die AfD die stärkste Partei bei diesen beiden Wahlen wird, das ist gar nicht mehr sozusagen die große Frage. Die Frage ist vor allen Dingen auch in Sachsen-Anhalt, reicht das Ergebnis der AfD in Kombination mit den Ergebnissen der anderen Parteien, also wenn andere kleinere Parteien ausscheiden sollten aus dem Landtag, braucht ja die AfD logischerweise weniger Stimmen, um zu regieren, reichen die Ergebnisse aus, damit die AfD da tatsächlich eine komplette Alleinregierung vollziehen kann. Das ist ja quasi das Erschreckende. Das ist für unsere Kolleginnen und Kollegen in diesen Bundesländern eine Katastrophe, weil man ja ganz klar sagen muss, wenn die AfD da irgendeine Regierungsverantwortung hat, müssen wir davon ausgehen, dass die mobilen Beratungen in diesen Ländern abgeschafft werden. Das heißt also, diese Strukturen, die Zivilgesellschaft unterstützen, die Zivilgesellschaft auch beraten, Leuten helfen, die betroffen sind von rechter Gewalt auch zum Teil, also was dann die Opferberatung angeht, die werden dann nicht mehr existent sein. So, deswegen ist es natürlich eine sehr, sehr große Besorgnis. Aber natürlich auch insgesamt, wenn man sich anschaut, was Politiker der AfD jetzt in den letzten Wochen auch so in Medien gesagt haben, was dann an Folgen das Ganze haben könnte, was an politischen Absichten besteht, das ist natürlich extrem erschreckend. Also bis hin irgendwie zum Reinregieren ins Bildungssystem, gab Äußerungen eines AfD-Landtagsabgeordneten, der irgendwie sogar darüber geredet hat, dass er Gruppenarbeiten in Schulen sozusagen per Erlass nicht mehr zulassen möchte und so weiter, dass das eine Möglichkeit wäre, und was dann alles abgeschafft werden soll an Unterstützungsleistungen für Menschen und so weiter und so weiter. Das ist schon extrem krass. Und diese Politik, wenn sie so umgesetzt werden würde, da reden wir ja auch über Medien, ne, die Kündigung des Rundfunkstaatsvertrages und so weiter. Das heißt also, wir müssen dann alles gucken, ob das sozusagen überhaupt funktionieren kann. Es gibt ja auch noch ein paar Gerichte, die da was mitzureden haben. Aber das könnte die politische Landschaft, die Gesellschaft schon extrem verändern und eine Politik werden, die unsere Demokratie auch extrem aushöhlt.
Wie bereiten sich denn diese mobilen Beratungen in den jeweiligen Bundesländern darauf vor? Oder wie kann eine solidarische Antwort darauf aussehen, um weiterhin aktiv und engagiert zu sein für demokratische Strukturen und auch um Betroffene zu unterstützen?
Also im Prinzip hätte man eigentlich eine Unterstützung von der Bundesebene gebraucht. Also die Bundespolitik, die sagt, okay, wenn wir diese extrem rechte Partei in der Macht haben und wir wissen, dass diese demokratieführenden Strukturen abgeschafft werden, unterstützen wir das. Das gibt's aber nicht. So. Das heißt also, was wird passieren? Also wir werden Projekte sehen, die es seit 20 Jahren gibt, die kein Geld mehr haben. Da muss man realistisch sein. Man wird versuchen, sicherlich irgendwie zu gucken, ob man dann noch irgendwas aufrechterhalten kann. Es wird sicherlich auch den einen oder anderen Spendenaufruf geben, um noch Sachen weiter zu finanzieren, um Anlaufpunkte zu erhalten. Da ist sicherlich eine Frage, wo man die Länder unterstützen kann, dann auch nach den Wahlen. Und ich glaube, manchmal ist es auch sowas Kleines, was zwar die Struktur nicht rettet, aber ich glaube, manchmal ist auch ein netter Post oder eine nette Mail für die Kolleginnen und Kollegen einfach hilfreich. Gar nicht jetzt, wie gesagt, um weiterzuarbeiten, aber um zu sehen, dass man unterstützt wird. Ich denke manchmal, die Leute können gar nicht ermessen, also auch sehe ich bei uns, was es einfach für ein nettes Zeichen ist, wenn mal eine nette E-Mail reinkommt, wo drin steht, danke für eure Arbeit. Ich glaube, das hilft auch so für den Kopf manchmal ganz gut.
Das ist der Blick nach vorne auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, die auch Einfluss haben werden bundesweit auf mobile Beratung und auf Strukturen, Initiativen, die sich gegen rechts engagieren. Wir sprechen hier über den Quartalsbericht, über die Aktivitäten der extrem rechten Szene so in den Frühlings- und Sommermonaten diesen Jahres. Und einen Aspekt, Felix, haben wir noch, über den wir sprechen können, über den ich sprechen möchte, nämlich über Prozesse, die zu Ende gegangen sind im vergangenen Quartal. Einmal gegen die Kampfsportgruppe Knockout 51 und dann auch ein Prozess gegen Menschen, die in Gehren im Ilm-Kreis eine Geflüchtetenunterkunft angegriffen haben. Nimm uns hier nochmal kurz mit, worum ging es und welche Bedeutung haben diese Verurteilungen jetzt auch in die extrem rechte Szene hinein?
Ja, zwei sehr unterschiedliche, aber beides sehr spannende Prozesse. Ich habe beide verfolgt, soweit es ging. Knockout war Runde 2, um mal im Sprachgebrauch des Kampfsports zu bleiben. Das heißt also, das war die erste Riege, wurde schon seit 2022 vor Gericht gestellt. Die Urteile waren schon gefallen. Diese ging immer noch bei der Berufung bzw. Revision. Das war jetzt die zweite Runde mit insgesamt 3 Angeklagten, darunter auch der Heimatpolitiker Patrick David Wieschke. Und ist im Prinzip vieles passiert wie bei der ersten Runde auch. Die Richter am OLG Jena haben entgegen der Anklage der Bundesanwaltschaft die Gruppe nicht als terroristische Vereinigung eingeordnet, sondern eben in Anführungsstrichen nur als kriminelle Vereinigung. Die Haftstrafen deswegen auch, ich sag mal so, nicht sehr hoch. Einer der jetzt wieder als Redeführer Angeklagten bekam irgendwie knapp unter 3 Jahren, also ohne Bewährung. Ein weiterer Neonazi, der am Waffenbau beteiligt war, weil einer von den vorher Angeklagten hat versucht, sich eine 3D-Maschinenpistole, Maschinengewehr zu bauen. Der hat geholfen, der hat nur eine Bewährungsstrafe bekommen von 2 Jahren. Und Patrick Wieschke hat nur also etwas über einem Jahr auf Bewährung bekommen. Was man allerdings nicht ganz vergessen darf, das fand ich ganz interessant, weil Wieschke das selber hinterher auch nochmal kommentiert hat. Auf alle kommt wohl eine mehr als 5-stellige Summe zu, die sozusagen auch an Kosten auf sie zukommen. Ne? Das sind irgendwie 50 Verhandlungstage, glaube ich, ja, rund oder so.
Sogar 6-stellig.
Oder 6-stellig sogar, genau. Also über 100.000 Euro, um es mal, genau, 6-stellig. Über 100.000 Euro. 50 Verhandlungstage, fast jeder von denen mit 1 oder 2 Anwälten, Gerichtskosten, die sind alle verurteilt worden. Das heißt, das ist schon nochmal ein gewaltiges Päckchen, was da oben drauf kommt. Finde ich, muss man immer mit erwähnen, dass sozusagen das auch eine Folge des Prozesses ist. Aber natürlich sind die Haftstrafen, wenn man überlegt, wie viel Angst diese Gruppe über Jahre auch in Eisenach verbreitet hat, würde ich auch sagen, sind die Haftstrafen doch recht gering ausgefallen. Anderer Prozess, anderes interessantes Thema. In Gehren haben letztes Jahr mehrere junge Männer nach einer Feier sind die zu einer Asylunterkunft gefahren, teils besoffen, haben auf dem Hinweg rassistischen Rechtsrock gehört, haben dann dort eine Scheibe eingeworfen und eine Feuerwerksbatterie reingeworfen. Eine Familie musste sich irgendwie sind aus dem Fenster gesprungen, haben sich teilweise noch verletzt eben dabei. Und auch dieses Verfahren ging zu Ende. Nur der Hauptangeklagte hat eine Haftstrafe bekommen. Alle anderen haben Bewährungssachen oder irgendwelche Verwarnungen oder Geldstrafen bekommen. Auch da wieder, naja, okay, also es lag wohl daran, dass die Feuerwerksbatterie nicht dazu geeignet war, dass die Unterkunft hätte Feuer fangen können. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt in diesem Verfahren gewesen. Sonst wären die nämlich auch wegen versuchten Mordes eventuell, was im Raum stand, verurteilt worden. Aber die Gutachter haben gesagt, das war nicht der Fall. Deswegen auch hier wieder relativ geringe Haftstrafen. Aber zumindest muss man sagen, der Vorsitzende Richter hat in der Begründung sehr deutlich gesagt, dass er diesen Anschlag für rassistisch und extrem rechts motiviert hält. Und das fand ich schon deutliche Worte. Aber auch hier wieder sehr, sehr geringe Haftstrafen im Vergleich zu dem, was die Staatsanwaltschaft zum Teil gefordert hat, beziehungsweise wie der Prozess begonnen hat. Das hing aber, wie gesagt, vor allem auch mit den Brandgutachten zusammen. Aber auch da wieder so eine gesellschaftliche Dynamik, die durch diesen Prozess zum Vorschein gekommen sind. Da fahren einfach irgendwie besoffene junge Männer einfach los und kommen auf die Idee, die Scheibe einzuwerfen in der Asylunterkunft und bei einer Familie durch das Fenster Feuerwerkskörper irgendwie in der Nacht reinzuwerfen. Also wie krass eigentlich, ne? Also das wieder für ein Fall ist. Und es hätte ja auch sein können, dass da irgendwas Feuer fängt. Also die haben sozusagen nicht, also es lag nicht daran, dass die vorsichtig waren oder da irgendwie, sondern es lag nicht an denen. Und dann nimmt man da in Kauf, dass Menschen irgendwie auch schwer verletzt werden. Was für eine Menschlichung hier stattgefunden hat eben, und ich würde sagen, natürlich auch begünstigt durch die gesellschaftlichen Diskurse, die hier seit Jahren in Deutschland und auch in Thüringen natürlich vor allen Dingen herrschen. Auch da wieder, wie gesagt, krasser Prozess, gab einen langen Artikel auch im Spiegel, der den Prozess sehr lange verfolgt hat. Das sind schon extrem beängstigende Tendenzen, die sozusagen auch durch diese Prozesse immer wieder gezeigt werden und die in der Öffentlichkeit sozusagen auch ankommen.
Das war der Blick auf die beiden Gerichtsprozesse, die es gab im vergangenen Quartal gegen die Gruppe Knockout 51 und gegen mehrere junge Männer, die eine Geflüchtetenunterkunft in Gehren angegriffen haben. Felix, zum Abschluss des Gesprächs nochmal der Versuch, einen positiven Blick zu werfen bei all den Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ist es so, dass die mobile Beratung in Thüringen sich engagiert für Demokratie, gegen Rechtsextremismus? Natürlich nehmt ihr extrem rechte Aktivitäten in den Blick, berichtet darüber, schreibt darüber im Quartalsbericht, aber ihr beratet auch Menschen, ihr beratet Zivilgesellschaft, wie sie sich engagieren kann, wie sie Haltung beziehen kann, zum Beispiel auch Lehrkräfte in Schulen. Was sind so eindrückliche Erlebnisse, die dir hängen geblieben sind im letzten Quartal, was die Zivilgesellschaft anbelangt, die weiterhin versucht, engagiert zu bleiben und gegenzuhalten angesichts des immer stärker werdenden Rechtsrucks?
Also ganz klar natürlich der 4. Juli, ja. Also was da an Menschen mitgearbeitet haben aus ganz verschiedenen Organisationen, um diesen 4. Juli zu stemmen, diese Proteste zu stemmen, für das Bündnis Zusammenstehen, kann jetzt nur darüber, über den Teil reden, das war schon extrem beeindruckend. Also Leute, die auch wirklich bis an die Erschöpfung quasi mitgearbeitet haben. Es war ja, also wenn man sich überlegt, ne, Sachen zu organisieren, wo 30, 40, 50.000 Leute teilnehmen, das ist halt keine Kleinigkeit. Das fand ich schon extrem beeindruckend. Und ich würde sagen, da kann sich auch jeder mal selbst auf die Schulter klopfen und einen großen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren dieser Sachen. Ich war tatsächlich letzte Woche, jetzt muss ich kurz überlegen, auch wieder an verschiedenen Schulen unterwegs. Kolleginnen waren an Schulen unterwegs, war Schulvorbereitungswoche in Thüringen. Auch da habe ich wieder extrem viele Lehrerinnen und Lehrer erlebt, die diesem Rechtsruck, den sie natürlich auch in den Schulen wahrnehmen, etwas entgegensetzen wollen, die eine sehr klare Haltung haben, auch zur Demokratie. Ist jetzt nicht Zivilgesellschaft, aber ich will sagen, es gibt ganz viele Menschen, die dem auch begegnen wollen und die sich da engagieren und das eben nicht einfach so laufen lassen wollen und auch sehen, wenn irgendwie Hakenkreuze in Klassenzimmern geritzt werden, dass hier was getan werden muss. Von daher, ne, das sind immer natürlich die positiven Sachen an den ganz verschiedenen Stellen, wo wir sehen, okay, es gibt immer noch super viele engagierte Menschen, die sich sozusagen bereit sind, da einzubringen und dem Sachen entgegenzusetzen. Und das motiviert natürlich auch. Deswegen da ganz viele positive Beispiele, auch wenn wir hier meistens aus analytischen Gründen über doch eher die Schattenseite sozusagen reden, gibt es da ganz viele Lichtblicke, würde ich sagen.
Das als abschließende Worte zum Quartalsbericht Dokumentation extrem rechter Aktivitäten in Thüringen. Der zweite Bericht in diesem Jahr. Wir haben darüber gesprochen mit Felix von der mobilen Beratung für Demokratie gegen Rechtsextremismus in Thüringen. Und euer Fazit sagt, es gab mehrere rechte Großveranstaltungen in Thüringen im vergangenen Quartal. Die extrem rechte Szene ist aktiv, aber die Proteste rund um den AfD-Bundesparteitag am 4. Juli haben zum Beispiel sehr deutlich gezeigt, dass in Thüringen eine aktive Zivilgesellschaft vorhanden ist, die Zehntausende Menschen mobilisieren kann und die sich weiterhin engagiert für eine weltoffene und vielfältige Gesellschaft. Vielen Dank, Felix, fürs Gespräch.
Bis zum nächsten Mal. You're just
Das war neue Musik von der Sängerin Danielle Ponder. Sie war nicht immer Sängerin, denn sie hat bis vor 5 Jahren als Anwältin gearbeitet in den USA. Danielle Ponder, und seit 2021 hat sie den Job gewechselt. Weg von der Anwältin hin zur Musikerin, zur Sängerin, hat ihr Debütalbum veröffentlicht und das war neue Musik. Sun and Moon heißt dieser Song.
96,2.
Turn on.
Hört ihr hier am Donnerstag, den 20. August, im Unterdessen-Magazin mit Christine. Wir sind schon längst in der zweiten Stunde angekommen und da erwartet euch gleich noch ein kleiner Einkaufszettel der Woche, gefunden auf der Straße. Und in etwa 10, 15 Minuten sprechen wir über die Filme der Woche mit Felix vom Kinoclub Erfurt. Schauen mal, welche Filme laufen an, im Kinoclub, aber auch an anderen Orten, die kleine oder große Leinwände haben. Und Musik habe ich, Musik, die euch einstimmen könnte auf das übernächste Wochenende am 28. August, nämlich, das ist nächste Woche Freitag, gibt es im Klanggerüst einen Konzertabend. Es wird der Konzertabend, um ein neues Album der Band Donata vorzustellen. Und nicht nur Donata werden dann auf der Bühne stehen im Klanggerüst, sondern auch die Sessels. Die machen Saufpunk, wie es hier in der Selbstbezeichnung heißt. Und die Erfurter Band Raccoons, die Punkrock auf die Bühne bringen. Ich könnte alle drei Bands spielen, habe mich aber jetzt für Donata entschieden. Der Song heißt Du schreibst mich ab, ich dir ein Lied. Live zu erleben ist die Band am 28. August ab 20 Uhr im Klanggerüst Erfurt.
Vielleicht, und es hat am Ende, um zu brennen, nicht gereicht.
dich trotzdem lieb. Du schreist mich ab, ich sehe ein Licht. Ich hatte keine Erwartung, nur Hoffnung vielleicht. Und es hat am Ende, um zu brennen, nicht gereicht. Ich kann nicht mehr warten, hab dich trotzdem lieb. Du schreist mich ab, ich sehe ein Licht.
Sonata heißt diese Band, zu erleben nächste Woche Freitag im Klanggerüst Erfurt. Und jetzt habe ich was ganz Kleines für euch und das hat gar nichts mit Musik zu tun. Der Einkaufszettel der Woche. Die liegen da rum auf der Straße, auf dem Gehweg oder in Einkaufswägen. Ich finde sie, nehme sie mit und habe eine ganze Sammlung mittlerweile an Einkaufszetteln. Es sind so viele, da kann ich mich kaum entscheiden, welchen ich euch heute vorlesen soll. Ich nehme den hier, der ist kariert, relativ klein, wie meistens bei diesen Zetteln. Und in den ersten drei Zeilen auf diesem karierten Papier steht mit blauem Kuli hintereinander weg Spirellis O.E. Also, oder ähnliches. Grr, Gurke. Ich nehme an, große Gurke, Eier, Kassler-Kotelett, Tomaten, Brötchen zum Aufbacken. Dann sind ganz viele Zeilen frei und unten geht's weiter. Fernsehzeitung, wieder viele Zeilen frei. Lilly Trockenfutter, wieder viele Zeilen frei und ganz unten hingequetscht an den Rand des Papiers Obst, Kartoffeln. Dann drehe ich den Zettel um. Und ganz unten in der letzten Zeile steht noch Filtertüten 102 Weichspüler. Der Einkaufszettel der Woche. Kleine wunderbare Fundstücke, manchmal ganz gewöhnlich, manchmal kurios. Ihr könnt alle Einkaufszettel-Rubriken nachhören unter radiofrei.de. Und vielleicht ist ja auch eurer dabei. Man weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was die Leute immer machen mit den Dingen, die da auf diesen Einkaufszetteln draufsteht. Naja, machen, was man halt so macht.
Aber ich glaub, der Schein trügt, denn wirklich verstanden hat man es nie. Aber die anderen sehen immer so aus, als hätten sie es gerafft. Sehen immer so aus, als hätten sie es geschafft. Sehen immer so aus, als würden sie machen, was man halt so macht. Machen, was man halt so macht. Wenn ich schon nichts Gutes für den Rücken tue, dann wenigstens nichts Schlechtes für die Zähne.
Warum?
Hab ich zwischen Arbeit und Streit mit der Vonovia kaum Zeit für gut aussehen, Fußballtraining, Urlaubspläne.
Alle anderen sehen immer so aus, als hätten sie es gerade.
Machen, was man halt so macht.
Kapatult heißt diese Band mit ihren sehr erfrischenden Texten, wie ich finde. Wenn am Donnerstag das Unterdessen-Magazin läuft hier bei Radio Frei, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, dass wir ins Kino schauen, auf die Leinwände schauen und gucken, was läuft denn so in Erfurt. Und das Ganze ist dann unsere Rubrik Filme der Woche.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und bei dieser Filmrubrik werde ich unterstützt von Felix vom Kinoclub Erfurt. Hallo, herzlich willkommen, Felix.
Hallo, Christine.
Schön, dass wir uns wiedersehen. Du hattest Urlaub, jetzt bist du wieder da. Und hast du das Kino vermisst, den Kinoclub, das Filme schauen?
Naja, wenn man, muss ich auch ehrlich sagen, ich war jetzt auch am Wochenende in Marburg. Und wenn man dann irgendwie in solchen Städten ist, dann und durch die Innenstadt läuft und gerade wenn wir ja auch gerade ein neues Kino bauen, schaut man natürlich auch mal. Und da habe ich in Marburg ein tolles kleines Programmkino gesehen und dann dachte ich mir, dann gehe ich da einfach rein, war am Nachmittag, war eh nicht viel los und dann war auch nur eine, die das so gemanagt hat an dem Nachmittag und dann habe ich mit ihr kurz ein bisschen gequatscht, so eine halbe Stunde und dann hat sie mich so eine alte Seele mal gezeigt, da konnte ich mir alles mal angucken. Die haben auch ein kleines süßes Programmkino dort, ich habe jetzt den Namen tatsächlich vergessen, aber total nett und dann dachte ich mir, ja, na, schaue ich doch da mal rein und dann habe ich ein ganz tolles Gespräch gehabt, haben wir uns so unterhalten, was man so im Foyer alles machen könnte, so
vom, du meinst schon mit Blick aufs Kulturquartier.
Ja, und dann, Und das war irgendwie ein total angeregendes Gespräch.
Von Kinomacher zu Kinomacherin.
Genau, richtig. Mhm. Und das war toll. Ja.
Okay, vielleicht nehmt ihr ja ein paar Anregungen mit, wenn es darum geht, jetzt einen weiteren Kinosaal im Kulturquartier Schauspielhaus zu bauen. Wann ist bei euch eigentlich der anvisierte Einzugstermin im Schauspielhaus?
Naja, wahrscheinlich Ende September kriegen wir unsere Räume übergeben. Wenn das jetzt gut läuft. Und
also nur noch ein knapper Monat.
Richtig, ja, aber dann brauchen wir ja noch eine gewisse Zeit, um unser Kino richtig einzubauen. Jetzt sind die nur leer, die Räume und unser Foyer und so weiter. Und ja, das ist sehr dynamisch. Wir hoffen ja immer noch, dass es irgendwie in den ersten beiden Quartalen 2027 passiert. Da denke ich eher im zweiten, sicherlich, aber ja, das wäre schon irgendwie das Ziel.
Ja, also dieses Jahr ist noch viel Bauliches zu tun und viel zu organisieren und im besten Fall bekommt dann der Kinoclub einen weiteren Kinosaal im ersten oder zweiten Quartal im neuen Jahr.
Das wäre sehr schön.
Dann reden wir vielleicht über noch mehr Filme. Mal schauen, wie wir das dann machen. Aber auf jeden Fall wohnen wir dann ganz nah beieinander, Radio und Kinoclub und auch Tanztheater, alle unter einem Dach.
Unsere Büros sind direkt nebeneinander.
Wir können anklopfen. Felix, komm rüber in die
Sendung. Unser Büro wird tatsächlich angrenzend an das Radiostudio sein, habe ich ja jetzt gesehen im Plan.
Dann werden wir noch näher zusammenrücken. Schön. Wir sprechen jetzt und heute über Filme, die ab heute im Kinoclub anlaufen. Das sind einige. Das ist der große Kracher von Christopher Nolan, nämlich die Odyssee, die auch im Sinister Erfurt schon läuft. Da beginnt die Vorstellung schon um 15 Uhr, weil der Film, ich glaube, knapp 3 Stunden geht, oder?
Genau, ja, Stunden, ja. Aber wir waren ja auch skeptisch, ob es funktioniert, jetzt auch Donnerstag bis Sonntag. Aber ich glaube, heute sind es auch schon irgendwie 40 von 60 Karten. Also das funktioniert dann schon. Also
es gibt weiterhin eine große Nachfrage für diesen Film.
Ja, auch wegen
Film.
Der Uhrzeit, aber gerade, ich glaube, so die vielleicht Ältere, die das gerne gucken wollen, die wollen ja sowieso nicht spät ins Kino. Und da kann man ja 18 Uhr danach noch nett Abendbrot essen.
Zum Beispiel. Die Odyssee nach Homer, die große Odyssee, wird mal wieder verfilmt, diesmal von Christopher Nolan und war auch schon viel Thema hier bei uns im Programm von Radio Frei. Deshalb würde ich mich gern einer anderen See zuwenden, nicht Odyssee, sondern Hiddensee. Und wir hören einen Ausschnitt aus dem Trailer zum gleichnamigen Film Hiddensee. Und nicht erschreckend, da kommen zu Beginn ganz schön viele Zahlen rund um diese kleine Insel.
Das ist Hiddensee. Im Osten der Bodden, im Westen die offene Ostsee. Für den kilometerlangen Weststrand kann man jede Karibikinsel sausen lassen, wird gesagt. Nur knapp 17 Kilometer lang ist sie, an der schmalsten Stelle sogar nur 250 Meter breit. Also klein genug, um zu schauen, wie sich Persönliches und Geschichte ineinander schiebt.
Als Bürgermeister kann man ja nie allen Ideen und Überlegungen sozusagen, man muss ja immer einen Plan haben, Recht geben und das gefällt einem mehr, einem weniger, das ist halt so.
Meine Mutter und mein Vater, Karl Eduard von Schnitzler, haben hier im Juli 1952 geheiratet. Das war ein schöner Mann.
Ich komme aus einer richtigen alten Fischerfamilie. Ich war immer hier. Immer, immer, immer.
Wenn wir da so nachts am Feuer saßen, wo auch Feeling B gespielt hat.
Musik von Feeling B hier verknüpft mit der Insel Hiddensee, wo die Band auch gespielt hat. Es geht um die Insel Hiddensee im Film Hiddensee. Die Frage an dich, Felix, warst du schon mal auf dieser Insel, um die es hier ganz viel geht im Film?
Das Ding ist, ich erinnere mich immer, das ist immer total schade, das sagt meine Freundin auch immer, aber ich erinnere mich immer kaum an meine Urlaube, die ich als Kind hatte.
Ja.
Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich mit meinen Eltern vielleicht mal dort war. Das tut mir total leid, wenn meine Mutti jetzt zuhört. Die könnte dir das jetzt sagen, aber...
Ich kann hier anrufen.
Ist richtig, Mutti ruft an, genau. ich glaube aber eigentlich war ich nicht dort. Also wir waren eigentlich immer Sylt oder irgendwie, aber ich glaube Hiddensee waren wir tatsächlich nicht. Kann ich mich jetzt wirklich nicht dran erinnern. Ne? Mhm. Was man übrigens im Trailer jetzt nicht gehört hat im Radio, ist tatsächlich ganz in Schwarz-Weiß gedreht, der Film.
Das kann man nicht hören.
Nein, das
aber
kann man
das
nicht.
Kannst du uns jetzt sagen. Der Film Hiddensee ist in Schwarz-Weiß gedreht und diese Insel, die strahlt ja eine wahnsinnige Faszination für viele Menschen aus, was sich auch daran zeigt, glaube ich, dass hier im beschaulichen Erfurt viele hundert Kilometer von der Ostsee entfernt schon alle Vorstellungen des Films ausgebucht sind jetzt fürs Wochenende, hast du gerade gesagt.
Genau, also man scheint einfach diese Resonanz und diese Sehnsucht nach diesem Ort und auch was das für eine Strahlkraft hat, sieht man bei uns total. Also allein, wir hatten den Film ja jetzt Ende August oder haben jetzt Ende August drin und wir haben schon seit Wochen einen krassen Vorverkauf. Ich glaube bis Sonntag, ich habe es nicht nochmal geguckt, sind alle Vorstellungen schon ausverkauft. Wir haben, glaube ich, nur noch ein paar Tickets von Montag bis Mittwoch. Wir nehmen den dann auch im September nicht, aber im Oktober dann nochmal rein, weil das jetzt einfach so voll ist. Und ja, und da sieht man einfach, was für eine Bedeutung dieser Ort einfach für die Menschen auch hat.
Hiddensee ist eine Dokumentation von Anne-Kathrin Händel aus dem letzten Jahr. Es geht um die Faszination Hiddensee. Versucht das mal einzuordnen für uns, mit uns, Felix. Was bringt der Film auf die Leinwand? Welches Bild von Hiddensee wird gezeichnet?
Also es gibt ja schon total viele Verfilmungen, Bücher, Erzählungen über Hiddensee. Und hier hat die Regisseurin Anne-Kathrin Händel so 8 Jahre lang den Ort begleitet. Also sie ist hingekommen und hat gemerkt, irgendwie gibt es hier eine gewisse Dynamik. Und diese Dynamik möchte sie gerne festhalten. Und sie hat auch gemerkt, irgendwie, es gibt globalen Rechtsruck und irgendwie sieht man das auch in diesem kleinen Kosmos Hiddensee und sie möchte diese Dynamik, die es nicht nur weltweit gibt, sondern auch auf so einen kleinen Kosmos runterbrechen, wie auf so einer Insel und hat da verschiedene Protagonistinnen und Protagonisten porträtiert. Zum einen begleitet sie 8 Jahre lang den Bürgermeister, der seit 2010 schon im Amt ist und immer noch zeigt ihn, wie er mit seinen politischen Gegnern umgegangen ist, zeigt, wie bestimmte Feste auf die Insel geholt würden, zum Beispiel das Landeserntedankfest, ohne dass das mit der Kirche mal abgestimmt wurde. Sie zeigt das Hotel Ostsee, das am Anfang, als sie hingekommen ist, erst eine Ruine war, plötzlich im Prozess immer wieder modernisiert wurde und sie wusste ja, okay, irgendwann soll das mal schick gemacht werden und dann ist das nur ein eigener Protagonist in dem Film geworden, das Hotel. Ja, und sie hat dann ganz viele Jahre lang im Schnittraum verbracht, in diesen 8 Jahren und hat natürlich nicht nur ihre eigenen Aufnahmen genommen, sondern auch Archivaufnahmen. Sie hat Künstlerinnen und Künstler aus den 20ern genommen, die sie so als Marionetten nochmal so lebendig werden lässt. Asta Nielsen, Thomas Mann, Nobelpreisträger Gerd Hauptmann, die kommen alle vor. Mit Archivmaterial natürlich.
Ja, Tänzerin Grit Palucka wahrscheinlich auch. Okay,
richtig, ist auch mit drin, richtig, sehr gut. Gut gelesen, genau. Sie zeigt aber auch immer, was für enge Verbindung auch mit der Nazi-Zeit eben diese Insel auch hatte und diese Personen, die da auch aufgetreten sind.
Also die Ostseeinsel Hiddensee im Spiegel der Zeit und auch im Spiegel ihrer Bewohnerinnen und Bewohner. Du hast gesagt, dass die Regisseurin Anne-Kathrin Händel viel Zeit im Schnittraum verbracht hat, 8 Jahre lang. Und rausgekommen ist ein Film, ja, der knapp 2 Stunden lang ist. Also da ist schon einiges an Material auch zusammengekommen.
Ja, richtig, aber es geht auch viel um DDR-Zeit, 80er Jahre, war ja für viele junge Menschen wie so ein Ausstieg aus der DDR-Realität, man ist rausgekommen. Ne? Wir haben eben Feeling B gehört, die Punkrock-Konzerte am Strand illegal gespielt haben. Ne? Im Trailer hört man es ja schon, ne? Die kommen auch zu Wort.
Und im Trailer habe ich gesehen, endlich ein Film ohne Klischees. Da könnt ihr euch selbst ein Urteil bilden, was für eine Art Dokumentation Hiddensee ist, diese Neuverfilmung oder dieser neue Film aus dem letzten Jahr.
Und heute geht es ja auch, hat man ja die Diskussion um Kulturkampf, will man eigentlich Hauptmann oder will man Ballermann, will man Schlager oder will man Hochkultur, ne? Und das ist auch eine Insel, die dafür prädestiniert ist, diesen Clash da zu zeigen.
Die Widersprüche werden auch gezeigt.
Ja.
Im Film Hiddensee, ein Schwarz-Weiß-Film, läuft ab heute im Kinoclub an. Jetzt die nächsten Tage ist er ausverkauft, aber nächste Woche könnt ihr noch Glück haben in den Vorstellungen.
Aber bitte schnell machen, am besten demnächst, weil das wird auch voll.
Oder den Film nochmal ins Programm nehmen.
Machen wir auch.
Ja, das wäre auch möglich. Okay, das war der Film Hiddensee. Wir sprechen jetzt über einen anderen deutschen Film, ein Drama auch aus dem letzten Jahr. Es heißt Im Spiegel meiner Mutter. Und wir werden jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Trailer hören. Und da geht es um drei Frauen. Ich sage es nur einmal kurz, damit ihr vielleicht die Stimmen einordnen könnt. Drei Frauen. Es geht um Ursula, um deren Mutter Hildegard und um die Assistentin von Ursula. Sie heißt Melanie. Und mehr zum Film dann, nachdem wir hier einen Trailer gehört haben. Ein Ausschnitt.
Meine Mutter ist vor 2 Tagen gestorben. In einem Pflegeheim. Ja, das wollte sie so.
Was machen Sie hier?
Ich bin die assistentische Aushilfe. Sagen Sie einfach Mel.
Wissen Sie, wie man eine Moorleiche säubert? Das ist mein altes Zimmer.
Wollen Sie nicht wissen, woran Ihre Mutter gestorben ist?
Bei Ihrer Mutter hatte ich ganz stark das Gefühl eines ungelebten Lebens. Du hast mich nie geschlagen. Aber wenn ich nicht dein braves kleines Mädchen war, hast du 2 Wochen lang nicht mit mir gesprochen. Ich war Luft.
Und möchte liebevoll behandelt werden.
Ich weiß, Mama. Ich möchte nicht, dass meine Mutter aufgeschnitten wird.
Wir hören hier den Ausschnitt aus dem Film Im Spiegel meiner Mutter. Es geht um Ursula, um Hildegard, um Melanie. Der Trailer klingt irgendwie sphärisch und ein bisschen verworren. Wir dröseln das mal auseinander. Felix, der Film Im Spiegel meiner Mutter, der ist vor einer Woche im Bundesstaat losgegangen, jetzt auch hier in Erfurt zu sehen. Was erwartet Besucherinnen und Besucher dieses Films?
Genau, wir haben 3 Frauen gehört, wobei mindestens eine davon gar nicht real mehr existiert, also weil sie eben gestorben ist. Und bei der anderen, bei Mel, also die Mutter ist ja gestorben, ne, haben wir im Trailer gehört. Und bei der Assistentin Mel oder Melanie, da ist auch nicht so ganz klar, ob sie eigentlich echt ist oder ob sie eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall echt ist auf jeden Fall Ursula, die eben ihre Mutter, das haben wir im Trailer ganz am Anfang gehört, verloren hat im Pflegeheim. Und sie kommt jetzt zurück in das alte Familienhaus, wo sie mit ihrer Mutter gelebt hat. Und Im Spiegelalter meiner Mutter ist eigentlich so ein Film, der immer hin und her springt zwischen Trauer und Erleichterung, weil er eben eine sehr schwierige Tochter-Mutter-Beziehung aufzeigt, die beiden eben hatten, die Ursula mit ihrer Mutter hatte. Ja. Und wenn sie jetzt allein in diesem Haus ist, übrigens Ursula gespielt von Corinna Harfouch, wird sie so von alten Gefühlen überflutet, ne? Also die sie eben ganz viel hatte, von Trauer, aber auch von unguten, negativen Gefühlen, die sie in der Situation gar nicht haben möchte. Sie hat Flashbacks an die Zeit zurück mit ihr, wie schwer der letzte Weg war, aber auch schon in dem Umgang davor, den sie von ihrer Mutter erfahren hat, weil die war eine sehr dominante Mutter, ne, eine sehr fordernde Mutter, die wenig Zuwendung gezeigt hat, immer nur Erwartungen hatte, bei Lichterfüllung dieser Erwartung Liebesentzug gedroht hat und immer eingefordert hat, eine gewisse Dankbarkeit. Und sie hat Albträume davon, ne.
Das klingt, als gäbe es hier einiges aufzuarbeiten für Ursula, oder?
Genau, und das macht der Film auch. Und damit es aber nicht so nur ein Sumpf ist, in dem diese Mutter-Tochter-Beziehung reinrutscht und erklärt wird, versucht die Regisseurin dem Drama auch so ein bisschen eine komische Note zu geben. Und das macht sie eben durch die Assistentin Melanie, die dann mit dazukommt.
Also sie ist ja erstmal die Assistentin von Ursula, also genau. Die arbeiten zusammen, Richtig. Aber dann kippt das auch irgendwie ins Private.
Und man weiß nicht so richtig, ob sie echt ist oder eingebildet ist, dass sie in dem Moment da ist. Das ist halt so der Punkt. Bildet Ursula sich Melanie ein? Ist sie wirklich mit da? Jedenfalls soll Melanie in dem Film so eine Rolle einnehmen von so einer sehr jungen, selbstsicheren Frauengeneration, die wir jetzt haben. Und das soll so ein bisschen, soll sie so darstellen, weil Ursula total unsicher ist. Wie war die Dynamik damals? War das normal? Ist das okay? Würde man das heute vielleicht ganz anders sehen? Ja. Und ja, es ist sehr tiefgreifend und sehr emotional. Aber Corinna Harfouch spielt das mit einem krassen, also mit einer krassen Ehrlichkeit, dass man wirklich richtig bei ihr hängt. Also die hat selber, die Protagonistin im Film, hat eigentlich so eine eigene genervte Unsicherheit, die sie aber total gut spielt. Das ist eine Genervtheit, wo Fürsorge nötig war. Das ist Liebe, die aber durch Abscheu vergiftet wurde. Trauer, die mit Erleichterung vermischt ist. Das sind alles paradoxe Gefühle, aber Corinna Harfouch schafft es, dass man das ihr richtig im Gesicht abkaufen kann.
Ja, ist ja auch schon eine erfahrene Schauspielerin.
Eine sehr erfahrene und prämierte Schauspielerin und von daher sehr gut gewählt für die Rolle.
Im Film Im Spiegel meiner Mutter, ein Drama von Jutta Brückner, ist auch ab heute im Kinoclub Erfurt zu sehen. Also zwei deutsche Filme laufen heute mal mindestens. Die Odyssee, haben wir gesagt, läuft auch. Und dann steht jetzt schon das letzte Wochenende im Kino Open Air an, oder? Also nochmal mit den Filmen Michael, das Biopic über Michael Jackson am Freitag. Und dann am Samstag bekommt ihr hohen Besuch, hohen Schauspielbesuch im Kulturhof Grünbacken für den Film Spaziergang nach Syrakus, wird nämlich der Hauptdarsteller da sein. Charlie Hübner, freust du dich schon auf den Besuch?
Ja, ich freue mich. Wir sind ja auch schon seit Ewigkeiten jetzt dafür ausverkauft. Wir kriegen natürlich auch immer noch E-Mails und Anfragen und Telefonate, ob wir nicht noch irgendwo Plätze haben. Aber wir haben wirklich keine mehr.
Ob wir es nicht in die Messehalle verlegen können.
Genau, ja. Wahrscheinlich könnten wir, ja. Nein, wir haben wirklich keine mehr. Also kommt bitte gerne am Freitag noch zu Maike. Da wird's, ist übrigens auch gleich bald voll. Also ich glaube, da wird man auch keine Abendkasse mehr haben morgen. Aber am Samstag definitiv schon nicht mehr. Also wir haben schon so viele Nachfragen und deswegen sind voll. Wir freuen uns aber, dass der Regisseur ja auch kommt, Lars Hessen und Hauptdarsteller Charlie Hübner. Es wird am Anfang auch eine kleine Autogramm- und Fotosession geben. Also wer gerne ein Foto haben möchte.
Mit dir oder mit Charlie Hübner?
Ihr dürft auch gerne zu mir kommen. Ich glaube, bei mir ist nicht so eine lange Schlange. Das wäre auch ganz nett. Ich mache auch gerne Selfies. Aber eigentlich, ihr dürft auch gerne mit Charlie Hübner Fotos machen.
Ja, spannend. Charlie Hübner war ja auch schon mal in Erfurt, weiß ich. Und unser Filmhalunke Reinhard wird ihn sprechen können am Samstag. Und dann könnt ihr im Filmmagazin auf jeden Fall bald ein Gespräch hören mit Charlie Hübner über seinen Besuch hier in Erfurt. Im Film Spaziergang nach Syrakus geht es eben um den, wie heißt der? Paul, ne? Paul heißt genau. Der im Film, genau, der einmal nach Sizilien will, was nicht ganz einfach ist, denn er lebt in der DDR und kommt nicht so einfach über die Grenze, nämlich gar nicht.
Mhm. Kommt dann nächste Woche aber auch bei uns im Kino.
Ja.
Wer sehen möchte, ob es klappt und wer es jetzt verpasst hat, ab nächste Woche Donnerstag dann auch im Kinoclub.
Kann dann die Vielleicht. Variante mit Dach nehmen.
Ja. Genau.
Ja. Und im Kinodach.
Wir reden auch bestimmt nächste Woche Donnerstag nochmal drüber
im Radio. Bestimmt dann mit Reino hier im Programm von Radio Frei. Gut, Felix, wir sind einmal durchs Programm gerauscht. Vielen Dank für die Vorstellung, dass du hier warst und wir hören und sehen dich dann nächste Woche. Naja gut, ihr Hörerinnen könnt Felix hören, wir können ihn sehen hier im Studio, wenn es wieder heißt Film mit der Woche. Dankeschön, Felix, dass du hier warst.
Danke, Christine.
Und weitere Filme laufen in Erfurt auch. Wir haben zum Beispiel im Sinister ebenfalls den Film Spaziergang nach Syrakus. Den könnt ihr also dort auch auf der großen Leinwand sehen und einen anderen deutschen Film auch. Eine Krimi-Komödie, Steckerfisch-Fiasko, wieder ein Eberhofer-Krimi, der läuft. Oder im Event-Kino, da könnt ihr noch einmal in die 80er Jahre zurückreisen, nämlich mit dem Terminator, mit Arnold Schwarzenegger geht's 35 Jahre zurück in der Zeit und Terminator 2, Tag der Abrechnung, wird gezeigt im Sinister Erfurt am 28. August am Abend. Das läuft zum Beispiel im Sinister. Und wir haben noch, oder ich habe noch zwei andere Filmtipps für euch, für Kinovorstellungen in anderen Stadtteilen nämlich. Und für den einen Film bewegen wir uns jetzt mal in den Erfurter Südosten und hören einen Trailer aus dem Film Kick It Like Beckham. Danach erfahrt ihr, wo er läuft.
Und wieder kommt der Ball zu David Beckham von Manchester United.
Fußball, Schluss damit! Deine Schwester verlobt sich und du sitzt hier und guckst diesem Skinhead-Bengel zu. In deinem Alter war ich schon verheiratet. Du willst nicht mal lernen, wie man Dal kocht.
Ich spiele jetzt in der Mädchenmannschaft.
Hi, Rabba!
Ich will Sie was fragen. Welche indische Familie möchte eine Schwiegertochter, die Fußball spielt, aber keine runden Chapatis backt?
Keinen Fußball! Fußball mehr.
Jeder kann Alu-Gobi kochen, aber keiner schießt einen Ball so wie Beckham.
Heldinnen in Fußballschuhen.
Mrs. Bamra, Sie müssen sehr stolz auf Ihre Tochter sein.
Ganz und gar nicht. Und Sie drei sollten Sie nicht ermutigen.
Kick it like Beckham.
Ja, der Trailer sagt auch selbst, worum es geht. Kick It Like Beckham, ein älterer Film aus dem Jahr 2002, nämlich es geht um Jazz, die gerne Fußball spielen will, das aber in ihrer indischstämmigen Familie nicht als besonders toll angesehen wird. Und sie bekommt auch Unterstützung von einer anderen Fußballspielerin in England. Darum geht's, Kick It Like Beckham so zu schießen wie der englische Fußballstar David Beckham. Und dieser Film wird auf die Leinwand gebracht am Freitagmorgen um 20.30 Uhr an der Kulturhaltestelle Wiesenhügel. Ihr könnt also mit der Straßenbahn bis zur Haltestelle Wiesenhügel fahren und dort wird der Film dann gezeigt um 20.30 Uhr, das heißt, wenn es draußen langsam dunkel wird. Und wie sollte es sein bei einem Fußballfilm? Er wird präsentiert von Spirit of Football. Ihr könnt aber auch ins Kino gehen am Freitag, ins Open-Air-Kino vom Kalif am Zughafen zusammen mit dem Schambrowski wird dort der Film Scherbenland gezeigt. Da geht es auch um Tonsteine, Scherben, wie es schon anklingt im Titel. Es geht aber auch um mehr Bands, mehr Musik. Alle sind in Berlin beheimatet. Und los geht's eben in den 70er Jahren. Das Berliner Viertel Kreuzberg wird gezeigt, begibt sich so auf die Spuren der Zeit und fragt eben, was ist so von diesem Aufbruch in den 70er Jahren geblieben, vom politischen Aufbruch rund um Häuserbesetzung beispielsweise. Und so diese großen Hymnen der Tonsteine Scherbenband treffen auf Songs der Gegenwart. Musikerinnen, die auch von ihrem Kiez erzählen, eben im 21. Jahrhundert. Der Film Scherbenland läuft am Samstag im Open-Air-Kino am Kalif Storch am Zughafen und Beginn fürs Open-Air-Kino ist, ich sehe es nicht, geht mal abends hin, so 8, 9 wird es bestimmt losgehen, die Zeit habe ich jetzt gerade nicht parat. Und einen dritten Filmtipp habe ich auch noch für euch hier in der Rubrik Filme der Woche und zwar wird in diesem Film getanzt und auch hier habe ich einen Ausschnitt aus dem Film, der da heißt Noch einmal Walzer.
Als ich aus der Kriegsgefangenschaft gekommen war, waren meine Freunde, besonders die Jüngeren, die ja nun keine Tanzschule besuchen konnten, mit denen habe ich dann bei uns zu Hause das Tanzen geübt.
Ich denke, dieses Projekt hat die ganze Klasse sehr stark zusammengeschweißt.
Ja, da konntest du mich wieder leiden, vorher nicht.
Da konnten wir nicht riechen.
Mir geht einfach das Herz auf, wenn ich mitbekomme, was das alles in den Menschen auslöst.
Eine Frau hat immer zu mir gesagt, wackle nicht mit den Schultern.
Ja, natürlich haben wir Walzer getanzt. Vor allen Dingen Wiener Walzer linksrum.
When you introduced that project to us, it reminds me to the good feeling, my childhood, and since I grew up, every memory was bring back to me.
The youngest person on our project was 9 years old and the oldest was 96.
Ich bin mit 15 Jahren das erste Mal auf dem Tanzboden gewesen und nie wieder weg.
Many of them could not remember their last dance. But because of the project, we could make their memories come back to life.
Es geht ums Tanzen, um den Walzer im Film Noch einmal Walzer, der läuft heute Nachmittag, also am Donnerstag um 16 Uhr. In der Tungerstraße 9, dort ist nämlich das Teilhabezentrum Erfurt Südost. Der Film wird gezeigt, Musik wird laufen und es wird auch gegrillt. Also ein bunter Nachmittag erwartet euch da heute. Und das ist ein Film, Noch einmal Walzer, von Robert Böhnel und spielt in Dessau. Das geht um ein Begegnungsprojekt. Menschen sind zusammengekommen vor ein paar Jahren, proben zusammen. Es soll eine inklusive Tanzgala geben und es werden tanzen die Bewohnerinnen von Seniorenheim. Sie tanzen in der Aula eines Gymnasiums und sie entdecken das Tanzen wieder für sich oder entdecken es neu. Und es zeigt eben die Menschen, die da zusammenkommen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Ihre Geschichten werden zusammengebracht. Es geht um den Zusammenhalt zwischen Generationen und auch zwischen Nationen beim gemeinsamen Tanzen in Dessau-Roßlau. Der Dokumentationsfilm Noch einmal Walzer. Entstanden ist er vor 4 Jahren in Dessau und es ist eben ein Film, der zeigt, was Zusammensein bedeutet. Ein Film von Robert Böhnel, den könnt ihr sehen heute Nachmittag um 16 Uhr im Teilhabezentrum Erfurt Südost in der Tungerstraße 9 in Erfurt. Puh, man könnte glauben, es ist ein Filmmagazin. Nein, es ist das Vormittagsmagazin unterdessen und donnerstags sprechen wir über Filme der Woche. Mehr erfahrt ihr im Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Die nehmen sich dann nur Zeit für die Filme. Und einen kurzen Einblick in Filme der Woche gibt es dann am nächsten Donnerstag wieder hier im unterdessen Magazin. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Musik. Und die hat sich mein Gast Felix gewünscht vom Kinoclub. Wir wissen beide nicht genau, wie die Künstlerin ausgesprochen wird. Vielleicht Upsal, so könnte ich es lesen, oder Absal. Wir wissen aber, der Song heißt I Like It. Mit Ausrufezeichen. Sagt hier Upsal, die Künstlerin. Wir hören hier die letzten 5 Minuten des Unterdessen-Magazins und da habe ich noch ein paar Hinweise für euch und zwar Veranstaltungshinweise im Bereich Sport. Habe ich was rausgesucht. Der erste Sporttipp geht in den Sonntag rein. 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer laufen. Das ist ein Triathlon und der Triathlon findet statt am Wochenende in Stotternheim am Sonntag. Der 38. Erfurt Triathlon am Strandbad Stotternheim. Das ist richtig viel Ausdauersport. Viele Sportlerinnen und Sportler gehen da an den Start. Veranstaltet wird das Ganze vom Lauf- und Triathlonverein Erfurt. Am Strandbad Stotternheim. Ihr könnt trotzdem dort noch baden, Stand-up paddeln, was auch immer. Und dann sind eben viele Sportlerinnen da. Sie werden schwimmen, sie werden Radfahren und sie werden laufen. Der Triathlon-Tag beginnt am Sonntag um 9 Uhr und danach um 11 Uhr gehen Schüler und Schülerinnen an den Start und dann am Nachmittag auch nochmal jüngere Schüler und Schülerinnen. Ihr könnt hingehen, könnt anfeuern am Sonntag am Strandbad Stotternheim beim 38. Erfurt Triathlon. Wir wechseln den Sport für den zweiten Tipp, kommen vom Triathlon zum Rugby. Der feiert in Erfurt sein 25-jähriges Jubiläum und das wird gefeiert mit Beach Rugby. Es wird also gespielt am Samstag, am 22. August von 11 bis 17 Uhr im Sand vom Blue Beach Club am Alberstädter See. Da gibt es also viele Spiele zu sehen zum 25-jährigen Jubiläum des Rugby-Sports. Und da ist nicht nur das Erfurter Team da. Nein, es kommen viele Teams aus dem In- und aus dem Ausland. Auch zum Beispiel aus den Partnerstädten von Erfurt. Lille in Frankreich, Haifa in Israel und auch Mainz. Gastgeber sind hier in Erfurt die Erfurt Oaks, die Erfurter Eichen und auch ein Nachwuchsteam wird dann spielen. Am Samstag von 11 bis 17 Uhr in Alberstedt am Sand des Blue Beach Clubs das Beach Rugby Festival. Das waren mal sportliche Veranstaltungshinweise hier zum Ende des Unterdessen Magazins. Die nächste Ausgabe von Unterdessen hört ihr dann am Montag wieder um 9 Uhr, dann mit Reinhard am Mikrofon und da könnt ihr natürlich wieder einschalten. Oder ihr bleibt auch einfach dran und genießt weiterhin das Programm von Radio Frei. Und das hat heute noch einige Sachen natürlich zu bieten. Wir hören Musik um 12 Uhr. Seekrank heißt die Sendung mit Ribi. Am Nachmittag läuft Play Some Records ab 13 Uhr. Common Voices um 15 Uhr. Oder noch ein Ausblick auf den Abend. 20 Uhr die Sendung Osmose mit Beiträgen von anderen freien Radios. Und um 21 Uhr läuft das Musikmagazin Handmade mit regionalen Bands. 22 Uhr geht's in den späten Abend rein mit der Musiksendung Roaming Cats und 0 Uhr dann der Start in die Nacht, in den neuen Tag mit der Metal-Sendung The New Noise. Mein Name ist Christine, schön, dass ihr dabei wart heute beim Unterdessen-Magazin am Donnerstag hier bei Radio Frei. Gute Unterhaltung wünsche